beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Guten Morgen. Es ist schön, mal wieder hier zu sein. Der Predigttext ist ein ganz spannender Text und hat mich in der Vorbereitung in vielen Punkten ziemlich berührt und sehr bereichert. Und ja, ich hoffe, dass das uns allen heute Morgen so gehen wird. Was geht dem voraus? Die Gemeinde in Philippi, die wurde von Paulus und Silas gegründet und war eigentlich sehr gut mit Jesus unterwegs. Größtenteils waren das nicht-jüdische Christen. Das war damals noch die Ausnahme, dass man als Christ nicht Jude war. Das war was relativ Neues. Und dann kam irgendwann in der Gemeinde das Thema Beschneidung auf. Da gab es Leute in Philippi in der Stadt, die predigten, dass zum Christsein es auch gehört, dass man sich wie ein ordentlicher Jude zu beschneiden hat und auch die Einhaltung der ganzen jüdischen Gesetze, dass das alles für Christen notwendig ist. Und Paulus schreibt ihnen kurz bevor der Predigttext losgeht, schreibt er ihnen, was wollt ihr eigentlich damit? Okay, ihr wollt über Gesetz reden? Gut, da kenne ich mich aus. Ich war Pharisäer, ich habe mich an das alles gehalten, ich bin von bester und nachverfolgbarer jüdischer Abstammung, wurde genauso beschnitten, wie es im Gesetz steht, habe eifrig die Gesetze befolgt und so eifrig sogar, dass ich die Gemeinde Jesu verfolgt habe. Und dann schreibt er hier weiter, aber was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Oder ein bisschen moderner, verständlicher formuliert, könnte man auch sagen, aber wie blöd wäre ich, wenn ich mich darauf verlassen würde, um bei Gott gut dazustehen. Das ist ungefähr die moderne Übersetzung von dem, was Luther und andere Übersetzer hier mit Verlust übersetzen. Alles das, was Paulus als Guthaben bei Gott anrechnen könnte, alles das, was er irgendwie als eine gute Leistung ansehen könnte, ist im Vergleich zu dem, was er jetzt hat, ein ganz, ganz schlechter Deal. Schlimmer noch, im Vergleich zu Jesus wäre das Dreck. Und ich habe gestern auch nochmal den griechischen Text angeschaut und eine tolle Beobachtung gemacht. Da steht das Wort, das heißt Skybalon, nicht zu verwechseln mit Skyballon, das sind diese in den Himmel aufsteigenden Lichter bei der Hochzeit. Skybalon, übersetzt, man könnte in etwa, denk mal an Biotonne bei einem warmen Hochsommernachmittag oder alles das, was du die Toilette runterspülst, Skybalon. Das ist dieses Wort. Ich habe mir gedacht, ich könnte es ja an der Kanzel auch mal wörtlich sagen, aber ich lasse das. Alle diese religiösen Dinge, auf die Paulus als wirklich waschechter frommer Jude eigentlich stolz sein könnte, das ist im Vergleich zu Jesus Dreck. Das ist nicht nur nicht das Wertvollste, das ist nicht nur eine nette Beigabe, sondern das ist völliger Müll, absolut wertlos, nur so wertvoll, dass man es gerade noch wegschmeißen könnte. Christus erkennen und seine Vergebung erkennen, das ist der Dreh- und Angelpunkt vom Leben von Paulus und von seinem Denken. Und ich glaube, es geht bei diesem Erkennen oder Erkenntnis, wie wir das in dem Text lesen, weniger um so ein intellektuelles Erkennen, sondern Erkennen im biblischen Sprachgebrauch. Vielleicht kennt ihr das von Adam und Eva. Adam erkannte seine Frau. Das ist weniger ein intellektuelles als ein sehr körperliches Erkennen. Erkennen im biblischen Sprachgebrauch ist im Prinzip immer eine Beziehungssache, eine Erfahrung mit einer Person aus erster Hand. In dem Fall könnte man erkennen sagen, jemanden wirklich kennenlernen, weil man Umgang mit ihm hat, weil man Kontakt mit diesem jemanden pflegt. Und diese Vergebung erkennen, dadurch erkennen, dass man sie erfährt, am eigenen Leib, aus erster Hand. Nicht mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Leben erkennen. Das ist diese unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi, wie es hier heißt. Und da haben wir jetzt diesen Vergleich, darum dreht sich dieses Leben von Paulus, dieses Christus erkennen, seine Vergebung erkennen und auf der anderen Seite die Leistungen, die er vollbracht hat, und das versucht er den Philippern vorzuhalten, und er sagt, da stehen Welten dazwischen. Die unübertreffliche Größe, der absolute Hauptgewinn im Lotto des Lebens, gegenüber Biotonne im Sommer. Der Gegensatz, den uns Paulus hier vor Augen malt, ist: Verlasse ich mich auf Christus oder verlasse ich mich auf meine eigenen Möglichkeiten? In dem Fall damals waren das fromme Werke, wie zum Beispiel die Beschneidung, wo man sich dachte, das hilft mir weiter im frommen Werdegang. Aber diese Grundsatzfrage, die stellt sich uns auch heute und die stellt sich uns andauernd, habe ich gemerkt. Natürlich im Bereich Seelenheil. Mit anderen Worten, komme ich in den Himmel? Ganz ehrlich, so oft tun wir es ja doch, dass wir irgendwie rechnen, oh, was kann ich mir bei Gott noch leisten oder was könnte ich tun, damit ich bei ihm besser dastehe. Eine Erkenntnis, die mir in letzter Zeit mich immer wieder trifft, ist: Du kannst die Meinung Gottes über dich nicht verbessern. Entweder du vertraust, dass das, was Christus getan hat, wirklich alles ist und wirklich reicht, oder es reicht nicht, egal was immer du tust. Und wenn man das mal sich so richtig zu Gemüte führt und das mal sacken lässt, dann hängt man gefühlsmäßig plötzlich ganz schön in der Luft. Ich war die letzten 3 Wochen 2-mal im Klettergarten. Dieses Gefühl von in der Luft hängen ist etwas sehr Spannendes, weil man sich plötzlich fragt, hält das? Aber genau das ist Glauben, genau das ist Vertrauen, dieses in der Luft hängen. Und ich hänge an Jesus und sage, ich vertraue. Und es ist ein bisschen wie bei einem Bankkonto. Vermutlich kennt ihr das auch. Man schaut sich sein Bankkonto an und auf der einen Seite überall rote Zahlen. Da geht was ab, dort geht was ab. Und noch die GEZ und noch die Miete und was weiß ich was alles. Und auf der einen Seite eigentlich nur eine schwarze Zahl. Das ist dann der Lohn oder was immer man sonst so bekommt. Und am Ende vom Monat reicht es dann doch. Ich wünsche euch, dass ihr das kennt jedenfalls. Ich hoffe es. Also ich bin sehr dankbar, dass es bei mir im Moment so ist. Aber genauso ist es doch da auch. Auf der Habenseite, Guthaben bei Gott, steht nur eine einzige Sache. Christus tritt für mich ein. Und daneben braucht auch gar nichts mehr stehen. Das reicht. Und dieses Aufrechnen, das stört dich eigentlich nur im Glaubensleben. Und oft wollen wir ja dann doch irgendwie noch ein bisschen uns was einholen und holen die Meinung von anderen Menschen ein und überlegen uns, bin ich denn okay, wie ich bin? Wie komme ich denn eigentlich an? Und wenn ich höre, was die so erzählen, dann kann ich ja gar nicht so schlecht dastehen. Und es ist ja auch gut, wenn ein Glaubensgeschwister korrigieren können auf der anderen Seite. Aber ich glaube, es wäre Blödsinn, an der Meinung von anderen festzumachen, ob ich denn Heil habe oder auch meinen Wert vor Gott oder von Menschen an anderen festzumachen. Ich habe doch Gott, an dem kann ich es festmachen. Er hat dir vergeben und er hat dich lieb. Natürlich können wir auch in anderen Fragen auf unsere Möglichkeiten zurückgreifen. In den Fragen, wenn es um Gemeinde geht. In Wiedenest, da wo ich meine Ausbildung gemacht habe, gibt es so eine große Veranstaltungshalle und das ist wunderbar. Da stehen 2 Verse links und rechts von der Bühne. Auf der einen Seite steht: Ich werde meine Gemeinde bauen. Und auf der anderen: Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das finde ich klasse, weil es die Rollen ordnet. Er baut die Gemeinde. Und wir gucken zu und sagen: Gott ist so toll, was er macht. Und ich denke, das ist wichtig, wenn wir in der Gemeinde mitarbeiten oder über die Gemeinde nachdenken. Wenn der Herr nicht das Haus baut, steht in der Bibel, dann arbeiten die daran bauen, umsonst. Und gerade deshalb sollten wir Hand in Hand mit Jesus gehen. Viel beten, viel hören. Ich finde es so klasse, wie das hier vom Gottesdienst jedes Mal passiert, dass wir zusammen einfach beten und das Ganze Gott abgeben und auch im Voraus schon im Gebet vorbereiten. Das ist so wertvoll. Und ich bin jetzt nicht aktuell informiert, aber als ich so mitgekriegt habe, wie das Nähcafé entstanden ist, habe ich mir gedacht, genau so läuft das. Doch man hört hin, wo arbeitet Jesus jetzt? Und da wollen wir mitarbeiten. Und das finde ich toll. Und oft tun wir es aber nicht und verlassen uns doch auf unsere eigenen Möglichkeiten. Ich habe für eine Predigtreihe ein Buch von Francis Chan angelesen und er beschreibt, es ist möglich in Gemeinden eine tolle, attraktive Gemeinde aufzubauen, die wächst mit ansprechenden Gottesdiensten, mit einem tollen Musikteam, jemand, der gut reden kann, tollem Ablauf, vielleicht noch schöner Technik und vollkommen ohne Gott. Das ist möglich. Die Frage ist aber, wollen wir das? Und was bewirkt es im Ende wirklich? Verlassen wir uns auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Vernunft, unseren Verstand, auch unsere Mittel, unsere Begabungen? Oder verlassen wir uns auf Gott, wenn wir Gemeinde bauen? Genauso im persönlichen Leben. Sorgt euch um nichts, sagt Jesus. Matthäus 6,33, einer meiner absoluten Lieblingsverse. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles, nämlich die Versorgung, Essen, Kleidung, Wohnung, zufallen. Trachtet also an allererster Stelle wonach? Nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Das heißt mit anderen Worten, Jesus kennen, Jesus nachfolgen, weil durch ihn gehören wir zum Reich Gottes. Und nur bei ihm finden wir auch seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott stehen können. Vertrauen wir zuerst ihm oder zuerst unseren Möglichkeiten, dass wir uns erstmal absichern? Ich habe beim Pfingstjugendtreffen in Eidlingen eine ganz coole Aussage gehört, hat mich allerdings ziemlich schockiert, weil ich gemerkt habe, dass es auch bei mir war. Dem Bekenntnis nach, also das, was wir sagen, was wir nach außen hin bekennen und glauben, sind wir Christen. Demnach, was wir tun und vor allem, worauf wir vertrauen, sind wir aber doch viel zu oft praktizierende Atheisten, oder? Also ich will es euch nicht unterstellen. Ich weiß aber, bei mir ist es viel zu oft so, dass ich sage, ja, eigentlich glaube ich, eigentlich vertraue ich, aber so eine Sicherheitsleine, man kann ja nie wissen, ob Gott das hinkriegt. Ganz oft schleicht sich bei uns, ohne dass wir das wollen natürlich, so ein praktizierender Atheismus ein. Wir probieren es irgendwie doch ohne Gott. In der Frage, wie wir vor Gott dastehen, in der Frage, wie wir die Gemeinde bauen, in der Frage, wie wir unser persönliches Leben führen, Umgang mit Beziehungen, mit Finanzen. Viel zu oft wollen wir doch aus eigener Kraft das Ganze schaffen. Ich glaube, diese Sache, sich im Alltag auf Jesus zu verlassen, ist eine von den ganz großen Herausforderungen. Weil es Zeit braucht, weil es Überwindung braucht. Ja, und weil man es eben nicht in der Hand hat. Also das ist mit Sicherheit nicht die leichteste Aufgabe oder die leichteste Herausforderung im Leben von einem Christen. Aber alles das, was wir leisten können, dessen sollten wir uns bewusst sein, ist im Vergleich zu dem, was Jesus leisten kann, nichts. Und es ist ohne Jesus nichts. Es ist Dreck, es ist gerade wertvoll genug, um angeekelt weggeworfen zu werden. Aber Jesus kennen und ihn persönlich immer mehr kennenlernen, das ist alles. Und Menschen wie ich, die so ein bisschen Kontrollfreaks sind, werden bei dieser Aussage vielleicht denken, Mensch, das ist jetzt natürlich gefährlich, weil wenn man das wirklich verinnerlicht hat, Jesus macht alles, ich kann sowieso nichts, dann kann es sein, dass man sich da ganz schön hängen lässt plötzlich. Also ich meine, wenn ich nichts machen kann, dann macht es ja nichts, wenn ich nichts mache. Aber wenn wir hier auf Paulus schauen, das ist das Verrückte, sehen wir genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir diesen Text lesen, solche Dinge wie, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und für Dreck halte, oder ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen möge, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten, das klingt nicht nach hängen lassen. Da klingt eine unglaubliche Dynamik mit. Paulus lässt sich überhaupt nicht hängen, er ruht sich nicht auf der Gnade aus, sondern er folgt Jesus nach. Die Gnade Gottes soll uns nicht zum Stillstand bringen, sondern zu einer Umkehr, dass sich unsere Lebensrichtung grundsätzlich ändert, und zwar zu Jesus hin. Und was eine Richtung hat, das bewegt sich auch. Das ist uns oft nicht bewusst, außer dieses tolle Schild, was wir am Anfang gesehen haben, das hat auch eine Richtung. Aber also normalerweise, was eine Richtung hat, bewegt sich. Gottes Gnade, dass alles schon getan ist, das ruft uns auf einen Weg mit Jesus. In Bewegung steckt Weg drin. Die deutsche Sprache ist echt gut und logisch aufgebaut. Und Paulus ist da auch ganz ehrlich und ich finde das unglaublich ermutigend. Er sagt, ich bin noch nicht vollkommen. So schreibt er das. Ich bin noch nicht da. Und wir mogeln gern. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mogel gerne. Und viele wollen, glaube ich, gerne, gerade vor Glaubensgeschwistern, vielleicht ein bisschen besser dastehen, als man eigentlich ist. In aller Demut, versteht sich. Und dann tut man doch auch gern mal so, als wäre man eigentlich irgendwie vielleicht doch schon angekommen. Und Paulus ist da ganz ehrlich und er zeigt, er ist Mensch und er kämpft noch und er bangt noch und er ringt noch. Und das tröstet, weil so geht's mir auch. Und ich denke, das darf uns alle trösten. Wenn Paulus, dieser krasse Missionar, schon sagt, er ist noch am Kämpfen, er ist sich noch nicht sicher, dann darf uns das trösten, wenn wir uns noch nicht sicher sind, wenn wir noch nicht da sind. Aber er jammert nicht und sagt, hoch, es ist alles so schwierig, sondern er schaut weiter, er schaut nach vorne. Er sagt, aber ich will weiter, ich bin noch nicht da, ich will aber. Er ruht sich nicht auf dem aus, was er erreicht hat, und das ist eine Menge. Und man könnte sagen, Mensch, ist der Kerl unruhig. Aber warum? Weil er ein Ziel hat. Der Pfarrer Winrich Schäffbuch, der hat es mal mit einem Sackbahnhof verglichen, beziehungsweise genau nicht damit verglichen. Wir kennen es noch aus Stuttgart, Sackbahnhof, oder wer bei uns hinten im Ermstal unterwegs ist, aus Bad Urach, kann man auch als Sackbahnhof bezeichnen, sofern man es als Bahnhof bezeichnen kann. Jedenfalls der Sack hinten in Bad Urach, da geht es dann nicht weiter. Und das Christenleben ist kein Sackbahnhof. Diese Haltestelle, wo man einfach gemütlich aussteigt, weil man endlich angekommen ist und nur noch warten muss, bis der nächste Zug in Richtung Himmel losgeht, diese Haltestelle gibt es gar nicht im Christenleben. Das Leben für Christen, das sollte immer wie ein Durchfahrtsbahnhof sein. Dieses Suchen, dieses Nachjagen, wie wir es bei Paulus lesen, der weiß, er ist noch nicht fertig. Es geht weiter, da kommt noch mehr. Die Endstation, die ist erst im Himmel. Dann bist du zu Hause und bis dahin bist du auf der Reise. Ich glaube, es sollte für uns Christen selbstverständlich sein, immer in Bewegung zu bleiben. Und ich meine nicht damit, sich weiterzubilden, innerlich stehen zu bleiben, aber der Kopf wird immer voller und immer schwerer, sondern immer offen zu sein, dass ich auf dem Weg bin, Jesus noch besser kennenzulernen. Immer offen zu sein, dass ich mein ganzes Gottesbild und ja auch vielleicht meine ganze Art zu leben, dass ich die nochmal komplett über den Haufen schmeißen muss, weil mich Gott noch einen Schritt weiterführt, den ich noch nicht gegangen bin. Und ich glaube, wenn wir die Bibel ehrlich und mit offenen Augen lesen, dann sollte das eigentlich automatisch und auch regelmäßig passieren. Und dann schreibt Paulus diesen wunderbaren Satz, ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Diese Einstellung, diesen Wert von Jesus zu erkennen und dann zu wissen, es geht weiter auf diesen Wert zu, das gibt Paulus jetzt eine ganz neue Perspektive. Und ich finde es eine unglaublich heilsame Mentalität. Ich muss nicht bei alten oder bei neuen Niederlagen oder Verletzungen stehen bleiben. Ich darf wissen, es ist egal. Mein Ziel liegt weiter vorne. Weiter geht's. Und ich habe irgendwo diesen wundervollen Spruch gelesen, vielleicht kennt ihr den auch, den gibt es überall auf tollen Karten. Wenn man hinfällt, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Finde ich klasse. Aber viel mehr mit diesem ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich nach vorne aus, ist die Gesinnung. Ich habe erst durch das Lesen von diesem Bibeltext erkannt, was Gesinnung bedeutet. Da, wo der Sinn hingeht, die Zielrichtung von Paulus, sein Denken und Wollen ist auf den Himmel gerichtet. Kurz darauf schreibt er von Menschen, die, wie er sagt, irdisch gesinnt sind. Das heißt, ihre Ziele, das, was sie wollen, da, wo sie hinsteuern, das ist auf der Erde, das ist im Hier und Jetzt. Und Paulus warnt die Gemeinde vor diesen Menschen. Und es ist bei uns, ich glaube generell bei Christen der letzten Jahrzehnte, ein bisschen verrufen, immer ins Jenseits zu denken, immer in den Himmel zu denken. Aber ich bin der Überzeugung, dass es nur so möglich ist, auch so zu leben, wie wir Christen eigentlich leben. Nämlich selbstlos, vergebend, hoffnungsvoll und leuchtend hoffentlich wie Lichter inmitten von einer ziemlich dunklen Welt. Weil wir nur aus dieser himmlischen Perspektive einen erwachsenen Blick auf die Welt haben können. Ich habe vor kurzem mit meinen Kollegen und meinem Chef drüber geredet. Es ging auch so um die Perspektive, kindlich und erwachsen. Und wir hatten es so, wenn dir damals so der Lutscher runtergefallen ist, ist für dich die Welt zusammengebrochen als Kind. Und es war furchtbar, weil der hatte vielleicht im Kaugummiautomaten einen Euro gekostet. Und das ist eine Menge Geld. Damals. Und heute würde ich mir sagen, ja, schade. Ich habe aber noch 5 Stück zu Hause von den Lutschern und von den Euros noch ein paar mehr sogar. Kein Problem. Das ist eine andere Perspektive plötzlich. Und das, was mir damals wahnsinnig viel wert war, mit irgendwelchen Kleinigkeiten, Steinchen, die ich als Kind gesammelt hatte und mir dachte, oh, ein Schatz, denke ich mir heute, ja, ist ein Steinchen. Ich meine, es hängen teilweise schöne Erinnerungen dran. Und trotzdem, aus meiner jetzigen Perspektive merke ich, die Werte sind anders geworden. Was damals eine Unsumme an Geld war ja, ist heute halt ein Taschengeld. Und so, glaube ich, ist es auch, wenn wir aus himmlischer Perspektive auf unser jetziges Leben gucken. Wo du plötzlich merkst, die Werte, die uns jetzt noch so groß vor Augen stehen, die sind vielleicht gar nicht so groß auf Dauer. Und was wirklich was wert ist, ist im Endeffekt Jesus. Und mit der Perspektive darfst du auf dein Leben schauen. Du darfst wissen, deine Bestimmung, dein Ziel ist nicht hier auf der Erde, dein Endpunkt. So wie wir irgendwann erwachsen werden und von der kleinen Perspektive in diese große Perspektive wechseln, wahrscheinlich regelmäßig, mit jedem Jahrzehnt oder so, so können wir auch von unserer kleinen irdischen Perspektive in die große himmlische Perspektive wechseln. Und das ist eine Perspektive, mit der man weggeben kann und mit der man um was kämpfen kann. Eine Perspektive, aus der heraus gesehen man selbstlos lieben kann und auch vergeben kann. Das ist eine Perspektive, mit der man verzichten und leiden kann, bereitwillig, weil klar ist, das hier ist nicht das Ziel. Der Himmel ist das Ziel. Jesus ist das Ziel und das Zentrum. Und er ist der zentrale Wert. Von ihm aus wird alles gedacht. Und das ist so meine große Erkenntnis aus diesem Bibeltext, weil Jesus alles ist, was ich aus himmlischer Sicht habe. Wenn alles andere wertlos ist, weil er alles ist, kann ich ganz anders auf mein Leben gucken. Das habe ich durch diese Verse erst ja nochmal ganz neu verstanden. Das Einzige, was ich habe, was später zählt, ist Jesus. Und deshalb ist er auch der bestimmende Wert für mein Leben. Und wenn ich diesen Wert begriffen habe, wenn ich es wirklich kapiert habe, dass die Verbindung zu ihm alles ist, was ich brauche und auch alles, was ich gebrauchen kann später, dann bin ich wirklich bereit, ihm nachzufolgen. Dann kann ich ihm richtig nachfolgen. Ohne immer nach hinten schauen zu müssen, auf das, was ich schon geleistet habe, oder auf das, was ich mir da mal wieder geleistet habe, dann bin ich bereit, wirklich als Christ zu leben. Oft strecken wir die Moral dem vor und sagen, das und das und das solltest du. Nee, zuerst kommt den Wert von Jesus erkennen und dann kann ich so leben, wie Jesus es sich wünscht, weil ich die Prioritäten richtig geordnet habe. Und dann kann ich das ganz konkret im Hier und Jetzt, im Diesseits umsetzen. Zum Beispiel das, was Paulus in Kapitel 4 sagt, das werde ich euch nachher als Segensverse mitgeben. Ihr habt ihr schon sehr oft gehört, mit Sicherheit. Das sind die Dinge, die wir dann umsetzen können. Deshalb erkenne diesen Wert von Jesus. Beschäftige dich mal wieder ganz neu mit dieser Perspektive, dass er alles ist, was du hast. Und dann kannst du alles andere hinter dir lassen und fröhlich und ungehindert weiter auf seinem Weg gehen, mit Jesus vorwärts. Bis dann, wenn du bei ihm am Ziel bist. Amen.